Hier ist Ramona Volkert, live von der 15. Kreu in Boston. Neben mir steht Professor Jürgen Rockstroh aus Bonn. Unser Thema sind die Hepatitis-HIV-Koinfektionen. Herr Professor Rockstroh, gab es denn zur Koinfektion HCV-HIV hier neue Daten?
Es gab in der Tat lang erwartete Daten, und zwar von einer Studie, wo HIV-HCV-koinfizierte Patienten mit Interferon, Beckinterferon und Ribavirin behandelt wurden. Und für die Patienten, die bei Woche 12 nicht ausreichend angesprochen hatten, also keine zwei Lockstufen abgefallen waren, mit ihrer Viruslast oder negativ geworden waren, wurden dann randomisiert in einen Erhaltungsarm mit Beckinterferon zur Verlangsamung der Fibroseprogression oder eben keine Therapie und Nachbeobachtung. Und dann fanden zu gegebenen Zeitintervallen Leberbiopsien statt, und bei den Erstpatienten, die ausgewertet wurden, stellte sich dann fest, dass die Interferontherapie keinen verlangsamten Effekt auf die Fibroseprogression aufwies. Das heißt, ob Interferon gegeben wurde oder nicht, es gab keinen Unterschied in den beiden Armen. Und damit muss auch, wie bei den Monoinfizierten, diese Daten wurden vor kurzem vorgestellt, auch hier zeigt sich kein Benefit einer Dauertherapie mit Interferon. Das ist natürlich einerseits ein Rückschlag, weil wir sehr wenig therapeutische Möglichkeiten haben bei Patienten mit fortgeschrittener Leberfibrose, die auf eine Interferon-Ribavirin-Therapie nicht angesprochen haben. Aber es sagt uns auch, dass es keinen Sinn macht, unter Bedingung der Toxizität der Substanz diesen therapeutischen Weg weiter zu beschreiten.
Akute Hepatitis C bei HIV-Infizierten ist ja keine Seltenheit. Gab es hier was Neues?
Hinsichtlich der akuten Hepatitis C gab es eine ganze Reihe von Arbeiten. Die eine, die als Latebreaker vorgestellt worden war, war eine Arbeit aus London, die Patienten untersucht hatte, die eine akute Hepatitis C hatten, erfolgreich mit Interferon und Ribavirin behandelt worden waren und dann auf einmal wieder in der Nachbeobachtung einen Anstieg der HCV-Viruslast aufwiesen. Da war natürlich die Frage, ist das jetzt ein Relapse oder eine Neuinfektion? Und hier konnten durch elegante phylogenetische Untersuchungen gezeigt werden, dass es sich im Wesentlichen um Neuinfektionen handelt, wenngleich, weil die jeweiligen Virustypen teilweise aus ähnlichen Infektionsquellen stammen, es zwar eine gewisse genetische Übereinstimmung gab, aber die war dann doch wieder so weit auch voneinander entfernt, dass man sicher eine Reinfektion hier bestätigen konnte, also im Sinne einer Neuinfektion. Und das sagt uns natürlich etwas auch über das Risikoverhalten. Das heißt, Patienten, die eine akute Hepatitis C kriegen, haben auch weiter natürlich, wenn sie ihr Sexualverhalten nicht verändern, ein bleibendes Risiko, eine zweite oder vielleicht sogar dritte Episode und so weiter einer Hepatitis C zu erleiden. Und das, glaube ich, muss bei uns die Diskussion nochmal auf den Tag bringen. Wie können wir solche Gruppen von Patienten erreichen und wie können wir da einen Einfluss auf das Sexualverhalten nehmen, um einfach die weitere Übertragung von Hepatitis C hier wirkungsvoll zu verhindern.
Die Hepatitis B-Koinfektion ist auch nicht selten. Wie sieht es da aus?
Darf ich noch was zur akuten Hepatitis C sagen?
Aber klar.
Und das andere Interessante war ein Poster aus New York, wo nämlich festgestellt wurde, bei Patienten mit akuter Hepatitis C und einer Leberbiopsie, dass dort doch schon relativ viel Fibrose in der Leberbiopsie gefunden wurde, was zumindest die Frage aufwirft, ob bei HIV-Patienten, sei es die Immundefizienz, sei es die harte Vorbehandlung und bereits vorbestehende Leberschädigung, eine akute Hepatitis C nämlich dann doch einen deutlich ungünstigeren Verlauf nimmt, wie wir das bei Patienten kennen, die eben keine Immunschwäche haben, also auch keine HIV-Infektion haben. Insofern, glaube ich, darf man das auch nicht ganz unterschätzen, dass klinisch so eine akute Hepatitis C, wenn sie dann chronisch wird, durchaus mit relativ, sagen wir mal, wahrscheinlich rascheren Fortschreiten der Lebererkrankung vergesellschaftet sein dürfte.
Und jetzt zum Schluss zur Hepatitis B.
Bei der Hepatitis B gab es hier jetzt Vorstellungen einer größeren Patientenkohorte von Patienten, die mit Entecavir als HBV-Therapie in Monotherapie behandelt wurden. Das heißt, HIV-Patienten mit chronischer B, die keine Hartindikation hatten, hatten eine alleinige Entecavir-Therapie. Und da war ja letztes Jahr beim Kreu eine Anti-HIV-Wirkung nachgewiesen worden und auch die Entstehung von M184V-Mutationen. Das konnte jetzt in einem größeren Kollektiv bestätigt werden. Allerdings nicht bei allen Patienten. Es gab durchaus auch Patienten, die keine Abnahme ihrer HIV-RNA aufwiesen. Aber es gab doch eine ganze Reihe von Fällen, auch mit der entsprechenden Bildung der Mutation, wenngleich das nicht bei allen war, sodass sich, glaube ich, insgesamt erstmal dieser Tatbestand, dass Entecavir eine Anti-HIV-Wirkung hat, bestätigt hat. Es wurden auch sehr komplexe biochemische mögliche Erklärungswege für dieses Phänomen vorgelegt. Und interessant war auch, dass Patienten, die schon eine 184er-Mutation hatten, keine Änderung ihrer HIV Viruslast aufwiesen, was vielleicht sogar einen gewissen Sinn macht, weil offensichtlich dann die Mutation ja schon vorhanden ist und vielleicht dann NTKV auch nicht mehr anti-HIV wirksam ist.
Okay, vielen Dank für die guten Informationen.